Kultur-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp, Oberpichler. Ich sitze im wunderschönen Duisburg hier. Ich sitze zum Glück im Trockenen, denn ich schaue über meine Schulter und es ist ein ekelhaftes Wetter. Genau das, was man nicht gerne hat. It's raining cats and dogs, wie die Franzosen sagen. Und mir gegenüber sitzt so ein Franzose, der Sachant de Vignes.
Oh, Frank.
Sascha, du bist mal wieder hier, muss ich sagen.
Ja, und ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, genau. Und wir haben das Thema NRW-Reporter. Wie in den letzten 3 Jahren, glaube ich schon.
Ja, lange, ja, richtig.
Aber es ist wichtig und es ist uns ein Thema, was uns am Herzen liegt. Deswegen reden wir jedes Jahr wieder darüber.
Absolut. Die Situation hat sich ja auch in den vergangenen Jahren nicht zum deutlich besseren gewandt, sagt man so.
Weltweit sogar in den Keller gerauscht, würde ich sagen.
Total. Und gerade wenn man auf das schaut, was uns umtreibt. Wir reden ja über Journalismus. Ja, schwieriges Feld.
Aber es gibt auch kleine Funken der Hoffnung. Also der Lokaljournalismus, der ja erst kürzlich seinen Gedenktag hat, scheint doch auch zunehmend wieder an Bedeutung zu gewinnen. Oder ist das nur so ein Gefühl von mir?
Naja, also zumindest rückt das jetzt so ein bisschen mehr in das, sagen wir mal, politische Bewusstsein.
Ja.
Wir hatten den Tag des Lokaljournalismus tatsächlich am 5. Mai.
Siehste.
Und war eine bundesweite Aktion, ging hauptsächlich aus von Ippen Media tatsächlich,
ach,
Verlag aus Süddeutschland, ja, die ja auch recht rege sind und die halt bundesweit Aktionen initiiert haben, dass gerade lokale Redaktionen, Zeitungen sich daran beteiligen, ihren Leserinnen und Lesern zeigen, wie ist eigentlich Lokaljournalismus, was kann der, was leistet der, und es wurde eine ganze Menge Lobbyarbeit auch gemacht.
Okay.
Und das ist vielleicht so der Punkt. Haben wir über all die Jahre immer so das Gefühl gehabt, dass lokaler Journalismus zwar so als gegeben irgendwie hingenommen wird, es aber eigentlich viel zu wenig Bestrebungen gibt, den auch strukturell zu stärken.
Ja.
Weil das ist eigentlich das große Problem. Ne? Also mal losgelöst von anderen Dingen, die uns umtreiben, Nachwuchssorgen, Distributionskosten und lauter solche Sachen, ist die wirtschaftliche Lage des lokalen Journalismus halt in den vergangenen Jahren, wie vieles andere, auch in den Keller gerauscht.
Ja, klar.
Da muss man halt dran arbeiten.
Und nicht nur der Lokale, also generell sehen wir das ja. Ne? Die Auflagen sinken bei den herkömmlichen Medien, die Printauflagen zumindest. Hat der Journalismus vielleicht versäumt, so ein bisschen, ich sag mal, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sein eigenes Wirtschaftsmodell auf Scheibe zu bringen?
Ja, doch, schon. Also ich glaube, da wurde vieles verschlafen in den großen regionalen Verlagen. Das ist mit Sicherheit so. Die Uhr lässt sich ja nicht zurückdrehen. Ich glaube aber, was zurzeit wirklich wehtut und was wirklich schmerzt und was dafür sorgt, dass es wirtschaftlich immer enger wird, ist, dass die Mediabudgets, die ja, also das Geld, das von der Industrie und von Verbänden, Organisationen und so investiert wird, um Werbung zu machen,
ja,
in welcher Form auch immer, dass diese Gelder nicht mehr wie in früheren Zeiten sehr üblich auch zu einem gewissen Teil bei den lokalen und regionalen Medien landen.
Die
brauchen ja diese Werbung.
Das landet ja jetzt bei Meta.
Bei Meta und Google,
genau. Und wie sie alle heißen.
Ganz genau. Also das ganze Geld, was früher regional investiert wurde in Werbung, wandert jetzt über den großen Teich zu den Plattformen. Und das ist in doppelter Hinsicht schwierig für regionale Medien, weil zum einen fehlen denen dann diese Werbegelder.
Ja.
Klar, die gehen woanders hin. Und zum anderen ist das auch so, dass die großen Plattformen ja in einem starken Maße davon profitieren, dass es diesen Content gibt, der von den regionalen Medien ja erstellt wird, Tag für Tag.
Ja.
Und dann monetarisieren die auch noch zusätzlich den Content, den andere für sie produzieren, weil die Plattformen selbst erstellen ja keine Inhalte.
Ist richtig.
So. Also da wird zweimal abgesahnt, wenn man so will, aber es fließt nichts zurück in die regionalen Medienhäuser. Und da will die Politik jetzt aktiv werden. Und geredet wird auch schon seit längerem, mal gucken, was daraus wird, von der sogenannten Digitalabgabe oder Vielfaltsabgabe.
Ja, okay.
Also die Idee ist, dass man die Plattformen und die Metas und Googles dieser Welt heranzieht und sagt, guckt mal, ihr verdient euch eine goldene Nase daran, weil ihr den Content der regionalen Medienhäuser monetarisiert. Wir erwarten dann aber von euch auch, dass ihr einen Teil davon abgebt.
Naja, und der Content wird ja auch genutzt, um zum Beispiel KI zu trainieren und auch dafür könnte man ja vielleicht den einen oder anderen Obolus mal verlangen, ne?
Da gäbe es gute Gründe, warum das so gemacht werden müsste. Nur ist ja klar, ne, die wollen ja nichts abgeben vom Kuchen.
Völlig überraschend.
Ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die wir allein aus Deutschland heraus gar nicht anstoßen und durchsetzen könnten, sondern das wird notwendig sein, dass das zu einer Art EU-Regelung, Gesetzgebung wird.
Ja, aber das wäre ja wünschenswert.
Wird nur ewig dauern.
Ja, was dauert hier nicht ewig?
Das ist wahr, ja. Also das ist allermeistens.
Okay, aber wir wollen ja gar nicht über die große Welt des Journalismus sprechen, auch wenn das sicherlich ein hochinteressantes Thema ist. Und wir steigen einfach eine Stufe tiefer ein.
Ja.
Es geht erstmal um die Ausbildung von journalistischen Nachwuchskräften.
Ja.
Und da seid ihr ja mit dem Projekt Ruhrreporter, hieß es, glaube ich, zunächst.
Ja, richtig.
Und ist dann NRW-Reporter geworden. Und ihr startet einen neuen Lehrgang, sag ich mal.
Genau, ist jetzt bald soweit. Der Kurs ist jetzt seit einigen Wochen ausgeschrieben. Und wie auch in den Vorjahren werden wir wieder eine Gruppe von jungen Nachwuchstalenten rekrutieren.
Ne? Wer darf sich denn da überhaupt drauf bewerben?
Das kann ich dir sagen. Das richtet sich an Abiturientinnen, an Abiturienten, an Schulabgänger, an Studierende, an Quereinsteiger. Das können junge Leute sein, die ein grundsätzliches Interesse an Medien und Journalismus haben.
Gibt es da eine Altersbeschränkung?
Wir sagen immer so 18 bis 28.
Ah, okay.
So, das ist so der Korridor. Und es ist auch so, und deswegen wir versuchen das ganz niederschwellig zu machen, weil wir sagen, wir müssen jetzt gucken, die jungen Leute in den Job reinzubekommen. Die sollen ja heiß gemacht werden dafür. Mhm. Wichtig ist gar nicht so sehr, dass man da eine große Vorerfahrung hat in dem Bereich, sondern dass man so die ausreichende Neugier mitbringt und die Motivation und das Interesse und Lust auf Medien hat. Das ist so das, was wir eigentlich bei unseren Bewerberinnen und Bewerbern da sehen wollen, wenn die an diesem Programm teilnehmen möchten. Ne? Und also wirklich die grundsätzliche Idee, den Nachwuchs, die Talente von morgen für den lokalen, regionalen Journalismus zu begeistern und zu vernetzen mit Redaktionen und Medienunternehmen, damit die nach so einem Kurs, wie so ein Bootcamp anschließend auch Lust haben, in dem Bereich ihre Karriere zu starten.
Ja, klar.
Das ist so die Idee des Ganzen.
Ja, das ist schon mal ein tolles Projekt. Wie viele Leute schult ihr da dann immer pro Lehrgang?
Wir hatten in den früheren Jahren immer bis zu 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Wir werden das jetzt in diesem Jahr ein bisschen reduzieren. Der Kurs wird etwas schlanker sein. Das hat viele Gründe. Wir werden bis zu 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben.
Okay.
Und wir werden das über einen Zeitraum von 7 Wochen jetzt machen. Mhm. Das war in früheren Zeiten waren es bis zu 3 Monate. Wir haben aber festgestellt, dass das auch für einige so ein Hindernis ist, weil diese 3 Monate muss man erstmal haben. Ne?
Ja,
und das fällt immer so in die Sommermonate. Also in die vorlesungsfreie Zeit an den Unis beispielsweise oder in die Sommerferien nach der Schule. Und dann ist es für viele, die eigentlich, glaube ich, gerne teilgenommen hätten, so ein zeitliches und organisatorisches Problem.
Heißt also für Leute, die das entweder bevor sie ihr Studium aufnehmen, ableisten wollen oder erleben wollen oder die auch schon im Studium sind und sich diesen Kurs noch gönnen möchten, die können das jetzt aufgrund der Zeit.
Ganz genau, ganz genau.
Wann fängt der Kurs an?
Starttermin ist der 24. August.
Ah, okay.
Und das geht dann bis zum 9. Oktober.
Und wann fängt das Studium an? 15. immer rum, ne?
Ja, um den Dreh rum. Das ist, glaube ich, unterschiedlich von Hochschule zu
Hochschule.
Aber
man könnte es schaffen.
Ja.
Vor Studienbeginn, vor Semesterbeginn könnte man den Kurs abgeschlossen haben.
Ja, idealerweise, ne? Wir sagen aber auch tatsächlich, dass wer an diesem Programm teilnimmt, wirklich auch vom ersten bis zum letzten Tag verbindlich dabei sein muss.
Ja, ist klar.
Denn das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Wir organisieren das ja bei uns im Sender bei Studio 47. Das macht der geschätzte Kollege Lars Schneider, der das Ganze seit vielen Jahren betreut und organisiert, die Agenda aufsetzt, die Praxispartner akquiriert und so. Und das ist schon ein ziemlicher Aufwand, der dadurch entsteht bei uns im Sender. Und wir werden auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern anschließend ein Zertifikat ausstellen. Das heißt, sie bekommen ein sehr qualifiziertes Abschlusszeugnis nach dem Kurs.
Und was kann man mit dem Zertifikat anfangen?
Du, im Idealfall läuft das so wie in den Vorjahren auch, dass die Leute damit so eine Art Eintrittskarte haben, um anschließend zu einem Medienunternehmen zu gehen, in eine Redaktion zu gehen oder in eine Agentur oder Pressestelle zu gehen, da ein Volontariat zu beginnen oder ein Trainee zu beginnen. Wir hatten in den Vorjahren auch schon die Situation, dass die Leute sich dann selbstständig gemacht haben, als freie Journalisten arbeiten, ihre eigenen Medien ins Leben gerufen haben, eigene Podcasts gegründet haben.
Ja, ich erinnere mich dunkel, da hatten wir auch mal jemanden. und her. Ne?
Ja, ist
zwei,
richtig.
Zwei junge Frauen, ja. die sich in eurem Kurs quasi kennengelernt haben und dann Stimmt. gemeinsam entschieden haben, ja. Jetzt auch einen Podcast zu machen ja. und das auch durchgezogen haben. Ne?
Total. Ist auch eigentlich so der schöne Effekt. Also die lernen natürlich eine ganze Menge in diesen, jetzt in diesem Fall 7 Wochen, aber die knüpfen vor allen Dingen viele Kontakte mhm. untereinander. Das ist ja fast wie so eine Art Klassenverband dann in dieser Zeit. Mhm. Und dadurch, dass die ja im Verlauf dieser 7 Wochen auch 2 Hospitanzen bei anderen Medienunternehmen machen, knüpfen die auch da Kontakte und lernen einen Chefredakteur kennen oder einen Redaktionsleiter oder so. Und mhm. wenn die so ein bisschen Stallgeruch angenommen haben, ist es für die natürlich im Anschluss noch umso leichter, da einen Fuß in die Tür zu bekommen.
Ja.
Das ist die Idee bei dem Ganzen.
Mit welchen Kosten ist das verbunden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Ja, das ist ja das Schöne, dass das für die Teilnehmenden umsonst ist.
Ne? Ach,
so.
Ja, das wird doch, irgendwer muss das doch bezahlen.
Ja, also, wir haben tatsächlich eine Förderung von der Staatskanzlei bei uns in Nordrhein-Westfalen in all den Jahren, die das Ganze finanziell unterstützt. Das ist auch sehr gut, ansonsten wäre das für uns gar nicht zu leisten. Mhm. In der Konsequenz aber für die Teilnehmenden natürlich der Vorteil, was sehr schön ist, dass die für dieses sehr aufwendige und auch gar nicht mal so günstige Programm eben keinen Cent bezahlen müssen. Es soll niederschwellig sein, ja. Sowohl von dem Ablauf des Programms her, von den Einstiegshürden, und das Finanzielle soll halt auch keine Rolle spielen bei dem Ganzen.
Okay. Verstehe.
Ist ja oft so ein Ding, dass man sagt, der Journalismus ist zu weiß und zu akademisch, weißt du, und so. Und wir haben auch in den vergangenen Jahren, dadurch, dass wir das eben auf diese Art und Weise anbieten, ja festgestellt, dass wir junge Menschen in den Bereich reinbekommen, für die das ansonsten keine Option wäre, weil die vielleicht keine Muttersprachler sind, weil die einen Migrationshintergrund haben, weil die aus eher schwierigen Verhältnissen vielleicht kommen und so, weil das für die so weit weg ist, in den Bereich zu gehen, obwohl die es eigentlich wollten und so. Und wenn wir das so niederschwellig anbieten können, ohne große Zugangsvoraussetzungen und ohne, dass es was kostet, hast du natürlich ein ganz anderes Teilnehmerfeld.
Ja.
Und das ist natürlich auch für den Journalismus in Zukunft viel spannender, wenn das alles so ein bisschen diverser wird und nicht nur die alten weißen Männer wie wir.
Wie sind denn die Zugangsvoraussetzungen? Also ich kann mir vorstellen, ihr habt 8 freie Plätze und wenn ich mich jetzt mal so an meine Zeit erinnere, als ich im Studium war, also diese 8 Plätze, da hätte es ja locker 500 Bewerbungen drauf gegeben. Diese Zeiten sind aber, glaube ich, auch so ein bisschen vorbei, ne?
Die sind schon lange vorbei. Das war eigentlich auch mit einer der Gründe, warum wir das Projekt überhaupt ins Leben gerufen haben, weil wir schon vor vielen Jahren festgestellt haben, dass das für junge Leute zunehmend uninteressant ist, in den Medienbereich zu gehen.
Warum?
Aus Karrieregründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Also zunächst mal war es, glaube ich, tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, die Zugangsvoraussetzungen waren zu hoch. Das war einfach zu anspruchsvoll gedacht von vielen Medienunternehmen, die da auch ziemlich ausgesiebt haben und so. Mhm. Das hat dafür gesorgt, dass der Nachwuchs nicht mehr in der Form Schlange gestanden hat, wie vielleicht zu früheren Zeiten. Und anders als in früheren Zeiten ist es ja auch jetzt so, dass wenn du in den Medienbereich gehen willst, du dir nicht zwangsläufig mehr diese Ochsentour geben musst, wirklich das Volontariat zu machen, in ein Medienunternehmen zu gehen, 2 Jahre lang für wenig Geld zu arbeiten, ohne klare Zukunftsperspektive. Wenn du dann irgendwann in einem regionalen oder lokalen Medium landest, gar nicht so die großen Karriereoptionen zu haben, in die große, weite Welt zu gehen. Heutzutage ist es für junge Leute denkbar einfach geworden, selbst zu Publizisten zu werden, Influencer und Creator zu sein, die eigenen Kanäle zu eröffnen und so. Das war in früheren Zeiten ja nicht so, wo die klassischen Medienhäuser immer der Flaschenhals gewesen sind, durch die man da durch muss. Und das hat...
Ja, wir haben ja schon in den 80ern unsere Fanzines gemacht zum Beispiel. Aber gut, das war natürlich nicht auf Karriere ausgelegt.
Nein, überhaupt
das
nicht.
Hätte auch niemanden ernährt. Das war ja mehr so Fun.
Nee, also das ist wirklich eher so dieser klassische Weg in den Journalismus, der mittlerweile nicht mehr so reizvoll ist, glaube ich, für viele junge Leute vor allen Dingen. Und
aber man sagt doch auch, stirbt der Journalismus, stirbt die Demokratie.
Ja, das ist auch so. Also
und da sollte man doch ein großes Interesse vermuten.
Ja, ich hätte auch überhaupt kein Problem damit, wenn junge Leute, die in den Medienbereich wollen und die sagen, wir sind hier die Kuratoren der Öffentlichkeit und wir schaffen diesen Diskurs und wir verhindern, dass eine Gesellschaft verwahrlost, wenn die sagen, ich will gar nicht diesen klassischen Weg gehen und volontieren und 2 Jahre lang mir den Buckel krumm arbeiten für kleines Geld, sondern ich mache mein eigenes Ding. Das ist alles in Ordnung, aber was trotzdem ja notwendig ist, zwingend geboten ist, dass die über die ausreichende Qualifikation verfügen dafür. Ja. Ne? Also Journalismus ist ja zum einen natürlich eine Überzeugungssache, zum anderen aber auch knallhartes Handwerk. Also so ein bisschen was muss man ja können. Ne?
Ja,
und
logisch.
So. Und wenn man das nicht vermittelt bekommt, dann ist man kein Journalist, sondern dann ist man vielleicht jemand, der so partikuläre Interessen vertritt und so. Also, weißt du, es ist ein großer Unterschied, ob du als kuratierender Beobachter über etwas berichtest oder als jemand, der die ganze Sache sehr von innen heraus betrachtet und da sehr subjektiv drauf schaut und so. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem, was Journalismus ist und dem, was ja im schlimmsten Fall Propaganda ist,
ja,
wenn man mal so ein Wort verwenden will.
Klar. Dafür. Logisch.
Da muss man die jungen Leute aber auch hinbringen, finde ich. Also da stehen wir auch in der Verantwortung. Wir wollen ja unser Wissen weitergeben. Das ist ja auch gut. Wir haben ja auch über all die Jahre gesehen, wie wichtig ist das tatsächlich ist, dass man sich an so grundsätzliche Kardinaltugenden hält im Journalismus. Mhm. So. Also Sorgfalt und Transparenz und Verantwortung und diese ganzen Dinge. Und ich bin ziemlich sicher, dass das eine Sache ist, die eine journalistische Ausbildung ganz entscheidend wichtig macht, so eine Parkettsicherheit zu kriegen für den Job. Mhm.
Ja, und auch um überhaupt erstmal so die Geflogenheiten kennenzulernen und also das, was du mit Parkettsicherheit ja sicherlich meintest, zu gucken, wie bewege ich mich da, auf welchem Terrain, was muss ich beachten, wenn ich eingeladen bin bei einer Pressekonferenz oder. Jetzt hast du gesagt, es gibt natürlich nicht nur den theoretischen Block, sondern es gibt auch ganz viel Praxis,
ja,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren. Wie sieht das denn in der Praxis genau aus?
Ja. Nein, das ist durchaus abwechslungsreich gestaltet, so das Programm. Teilt sich also auf in Theorie- und Praxisblöcke. In den Theorieblöcken geht es um so Sachen wie journalistische Darstellungsformen, wie werden Nachrichten geschrieben, wie recherchiert man eigentlich richtig, wie schreibt man für Print, Online, TV.
Wie muss man noch selber recherchieren? Ich dachte, man tippt das heute alles bei ChatGPT und ähnliche ein.
So. Richtig, ja.
Und dann machen die das.
Ja.
Wird das überhaupt noch gebraucht?
Recherche? Völlig überbewertet.
Ich bin böse jetzt, ne? Ich weiß, aber wir wollen ja aufklären hier.
Total. Na, es geht wirklich, also man kann natürlich in 7 Wochen jungen Menschen nicht ein komplettes Volontariat bieten.
Nein,
das ist
ja
vollkommen
klar.
Ne? Es geht aber im Grunde schon darum, überall mal so ein Schlaglicht drauf zu setzen.
Ja.
Also dass am Ende von diesen 7 Wochen man ein Gefühl dafür bekommen hat, worum geht's eigentlich im Journalismus? Mhm. Was ist das, worauf ich inhaltlich zu achten habe, von meiner Haltung her? Wie gestalte ich das Ganze so, dass es auch für meine Zielgruppen, für meine Zuschauer und Hörer und Leser attraktiv ist. Und das versuchen wir in diesen Theorieblöcken halt so konzentriert wie möglich zu vermitteln. Mit kleinen Workshops und Seminaren, wo wir Gastdozenten haben. Wir haben einen ganz großartigen Dozenten übrigens zum Thema Podcasten.
Ach, gibt's doch gar nicht.
Nein, ich finde das ja
so
super. Du machst
jetzt
ja in diesem Jahr tatsächlich unseren Podcast-Workshop mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Weiß ich das schon?
Nö, sag ich dir jetzt. Schreib dir schon mal einen Kalender.
Okay.
Ich hoffe, du hast nichts anderes vor. Du hast ja nichts vor.
Ich hab ja nie was vor, ne.
Also es geht schon darum, dass die von Leuten, die es in der Praxis machen, so ein bisschen mitbekommen, worauf zu achten ist.
Mhm.
Was sind Darstellungsformen? Wie geht man im Journalismus an Themen ran? Wie setzt man Sachen technisch-gestalterisch um? So. Das ist das eine. Und diese Theorieblöcke, das sind 3 über den Verlauf dieser 7 Wochen, die werden dann abwechselnd immer mit Praxisphasen durchwirkt. Ja? Also, wir haben also in diesen 7 Wochen 2 Praxisphasen von jeweils 2 Wochen dann.
Mhm.
Und in diesen 14 Tagen sind unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in anderen Medienhäusern. Das können Redaktionen sein, das sind Pressestellen, das sind Verbände, der DJV zum Beispiel, das Bonn-Institut, das sind Verlage, die Funke-Gruppe ist dabei. Wir haben Radiosender, die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Hospitanten nehmen für jeweils 14 Tage.
Ja, schön.
Und dann können die halt das, was die auf der einen Seite in der Theorie gelernt haben, in der Praxis ein bisschen vertiefen, in Redaktionen wirklich so intensiv wie möglich mitarbeiten. Und da kommt dann auch wieder zum Tragen, was ich halt so spannend finde an der Sache, die lernen halt die Leute kennen. Die sind dann in den Läden drin und da entstehen auch tatsächlich so Netzwerke, die total wertvoll sind im Journalismus, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt überlegt, will ich denn jetzt in ein Volontariat gehen zum Beispiel? Und dann hat man die Leute schon mal kennengelernt, das hilft natürlich.
Absolut, ja, und man kennt ja auch so ein bisschen die Verfahrensweisen, ne?
Genau.
Also man ist direkt anders, denke ich, im Sattel, wenn man jetzt ein Volontariat anfangen würde oder
Das hat in den letzten Jahren echt ganz gut geklappt. Also wir hatten jetzt über die Jahre hatten wir da mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in unserem Programm. Ja. Und gut die Hälfte von denen ist tatsächlich dann anschließend auch auf die eine oder andere Weise im Journalismus gelandet. Sei es durch ein Volo oder eine freie Mitarbeit oder eben, dass man sich mit einem eigenen Medienkanal selbstständig macht. Und das ist eigentlich genau das, was wir sehen wollen, dass das nicht nur so eine geringe Halbwertszeit hat, sondern wirklich dafür sorgt, dass wir da mit diesem Programm, mit den NRW-Reportern so die Journalistinnen und Journalisten von morgen auf die Spur bringen. Mhm. Da soll die Reise hingehen am Ende.
Ist das denn, ich sag jetzt mal von einer inhaltlichen Ausrichtung her, thematisch fokussiert oder seid ihr da nach allen Ecken offen?
Na, also wenn man jetzt auf die theoretischen Inhalte schaut, es gibt ja diesen Ausdruck des Säbelzahn-Curriculums, ne, wo man ja sagt, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, die man sowieso drauf haben sollte und die versuchen wir schon zu vermitteln. Wir haben aber auch schon festgestellt, dass es zunehmend wichtig wird, so diese etwas moderneren, wenn man so will, Trends auch da reinzubringen. Da geht es also um logischerweise den zunehmenden Einsatz von KI im Journalismus.
Ja, klar.
Sowohl auf hinsichtlich Recherche als auch hinsichtlich Produktionsmethoden. Das ist ein großes Ding bei uns. Wir schauen darauf, auf diese ganze große Diskussion rund um Liquid Content. Das bedeutet ja, man produziert seine journalistischen Stücke nicht mehr nur für einen Kanal, also nicht nur einen Radiobeitrag oder einen Blog oder so, sondern man produziert Inhalte so, dass die mit den gleichen Rechercheergebnissen mehr oder weniger automatisch sogar in verschiedenen Kanälen ausgespielt werden können, um unterschiedliche Zielgruppen auf unterschiedliche Weise zu erreichen. Also Liquid Content ist ein wichtiges Ding geworden. Und mit Sicherheit diese ganzen Darstellungsformen, die in den vergangenen Jahren ja zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, weil die klassische Tageszeitung wird in 10 Jahren wird das wahrscheinlich so gut wie keiner mehr lesen. Mhm. Aber es wird ja trotzdem das Bedürfnis nach lokaler Information geben, ganz wichtig sogar. Die wird aber dann über andere Kanäle bei den Leuten landen. Sei es über einen Podcast, sei es über Online-Geschichten, sei es über Social Media, sei es über ganz andere Formate, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können.
Mhm. Okay, und das heißt letztlich, dieses Programm NRW-Reporter bietet, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, eigentlich einen Einblick grundsätzlich in das Berufsbild des Journalisten, der Journalistin, zeigt die verschiedenen Betätigungsfelder auf, lernt man auch so richtig hands-on bestimmte Geschichten, also wie man, ja, du sagtest ja eben, wie man richtig recherchiert, es wird einen Podcast-Workshop geben, hat man eben auch, klar,
ja,
aber
richtig.
Schickt ihr die Leute dann auch mal mit einer Kamera durch die Gegend, sollen die auch einen TV-Beitrag mal machen oder einen Radiobeitrag?
Das ist die Idee dahinter und das passiert auch sehr zuverlässig. Das hängt natürlich immer stark davon ab, wie viel Interesse an dem Medienkanal jeweils da ist und so, aber genau dahingehend haben wir auch unsere Praxispartner im Grunde genommen ausgesucht. Ich meine, wir sind froh, dass wir so viele haben, gerade in Zeiten, wo es ja auch immer schwieriger wird, solche Praktikanten, Hospitanten bei sich zu betreuen, in ganz NRW verteilt tatsächlich. Und die Idee ist schon, dass die da sehr praxisnah während ihrer Praxisphasen in den Medienhäusern auch im Alltag integriert sind und richtig mitwirken. Klar, das ist sowieso die Sache. Ich glaube, vielleicht sogar wichtiger als oder mindestens genauso wichtig wie das theoretische Fundament ist, dass man in so einer Phase, das ist ja wie ein Bootcamp eigentlich.
Ja, genau.
Man braucht ja Arbeitsergebnisse. Erst in dem Moment, wo du siehst, dass das, was du da machst, eine Art von Wirkung entfaltet, merkst du ja, dass das auch eine Bedeutung und eine Relevanz hat. So. Und wenn du immer nur für die Tonne produzierst und so, dann fragst du dich ja, warum mache ich denn das eigentlich so? Ich glaube, das ist ja das, was einen Medienschaffenden eigentlich so erfüllt, dass er sieht, das, was ich hier mache, hat eine Bedeutung für meine Leserinnen, meine Zuschauer, meine Hörerinnen und Hörer, für die Gesellschaft im Grunde genommen. Du stößt ja im Idealfall mit deinem journalistischen Inhalt Diskussionen in der Gesellschaft an, wie so ein Katalysator. Mhm. Und wenn die jungen Leute das im Verlauf dieser 7 Wochen an der einen oder anderen Stelle merken, ist das, glaube ich, das Beste, was passieren kann, um die heiß zu machen für den Job. Dass die merken, das hat eine Bedeutung, das hat eine Wirkung, was ich da tue.
Okay, so, gesetzt dem Fall.
Ja.
Ein junger Mensch hat jetzt diesen Podcast gehört und wird neugierig auf diese Veranstaltung und sagt, Mensch, da möchte ich mich doch mal nach erkundigen und da möchte ich vor allen Dingen mitmachen. Wie macht er das denn?
Auch das ist ganz niederschwellig. Also alle, die es jetzt hören und die da Bock drauf haben, sind ganz herzlich eingeladen, sich ganz schnell bei uns zu bewerben, auf unsere Website zu gehen, studio47.de. Da ist das aktuelle NRW-Reporter-Programm ausgeschrieben. Da findet man noch ein paar mehr Infos dazu. Und dann schreibt man einfach im ersten Schritt eine nette Mail an uns, warum man da mitmachen möchte, wer man da so ist und warum man da Interesse dran hat an dem Ganzen. Und dann wird sich mein sehr geschätzter Kollege Lars Schneider, der das Projekt ja bei uns im Sender betreut, melden. Dann gibt es ein kurzes Gespräch, machen sie meistens mit einem Videocall. Mhm. Dann checkt man so ein bisschen, ob das passt. Und wir sind gerade dabei, die Teilnehmenden für die aktuelle Runde zu rekrutieren. 3 der 8 Plätze sind schon vergeben. Kann ich Stand jetzt sagen, 3 der 8 Plätze sind bereits vergeben. Also es sind aktuell noch 5 Plätze, die wir anbieten können. Mhm. Die Bewerbungsphase läuft noch, aber wir wollen gucken, dass wir jetzt so innerhalb der
nächsten... Bis wann kann man sich bewerben?
Innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen wollen wir das schon alles festgezurrt haben.
So. Also es ist noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem kann man sagen, wenn man interessiert ist, sollte man sich jetzt schon mal kümmern.
Jetzt oder nie?
Okay, back to topic. Was müssen wir noch wissen? Was muss der, die das Interessierte vielleicht noch gehört haben, bevor man sich bewirbt?
Lass mich in meine Unterlagen schauen, die ich mitgebracht habe.
Ja, du hast ja wild geschrieben. Ich könnte das gar nicht lesen, deine Handschrift hier.
Deswegen habe ich eine Brille aufgesetzt. nee, ich will vielleicht nur nochmal das wirklich sehr persönlich sagen. Also, dass wir dieses Projekt machen, jetzt auch schon im 6. Jahr, das hat ja wirklich gute Gründe.
So. Ja.
Und was uns umtreibt, ist, wie geht's eigentlich mit dem gerade lokalen, regionalen Journalismus weiter in Zukunft? Und
absolut wichtiges Thema.
Weil es ist so, und da sind wir wieder beim Tag des Lokaljournalismus von vorhin. Demokratie passiert vor Ort. Und wir haben jetzt gerade auch in der Region wie Duisburg und im Ruhrgebiet ja in den vergangenen Monaten, anlässlich der Kommunalwahlen zum Beispiel, festgestellt, wie schnell sowas den Boden unter den Füßen verliert.
Erodiert, könnte man sagen.
Ganz genau. Mhm. Es erodiert. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was mit einer Stadtgesellschaft passiert, die keine lokalen Medien mehr hat. Es gibt da ausreichend Beispiele dafür, wie sowas aussehen kann. In den neuen Bundesländern leider in einem starken Maße auch. Mhm. Da, wo lokale Medien sich aus der Fläche zurückziehen, werden diese Leerstellen, wird dieses Vakuum aufgefüllt durch irgendwelche Populisten. Meistens Rechtspopulisten. Die AfD ist schon hingegangen und hat in einigen Regionen Deutschlands eigene Zeitungstitel gekauft, gibt Anzeigenblätter raus, kostenlose Zeitschriften, die bei den Leuten in den Briefkästen landen, anstelle von einer regionalen Zeitung, die ja neutral und journalistisch sauber berichtet. Und man ahnt, dass das nicht gut ist.
So.
Wenn wir nicht mit Kräften versuchen, dem entgegenzuwirken, werden wir ein riesengroßes Problem bekommen. Das heißt, wer auch immer sich jetzt berufen fühlt, an diesem Programm mitzumachen, und ich hoffe da sehr auf engagierte junge Leute, der muss sich klar machen, das hat eine wirklich gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Wenn es lokalen Journalismus irgendwann nicht mehr geben sollte, dann wird unsere Gesellschaft verwahrlosen. Dann wird es mehr Korruption geben und dann wird es schlechtere Bildungsabschlüsse geben und dann wird es mehr Kriminalität geben und vor allen Dingen werden sich die Menschen ohne diese Information und diese Einordnung und ohne diese kuratierte Öffentlichkeit zu den politischen Händlern hin, zu den Rändern hin radikalisieren.
Mhm.
Und das ist eine Situation, die wir, glaube ich, alle nicht haben wollen.
Ich finde, damit hast du das und die aktuelle Lage sehr gut zusammengefasst.
Danke.
Wer sich für dieses Programm interessiert, NRW-Reporter heißt das Programm, geht Ende August los bei Studio 47. Ich schreibe in die Shownotes auch noch genau rein, ich setze den Link rein, wo man sich da bewerben kann und so weiter und so fort. Lieber junger Mensch, wenn du dich für diese Geschichte interessierst, hurry up,
yes.
Make your way und bewirb dich bei dieser Geschichte, weil ich denke, es ist wirklich ein zukunftsträchtiges Feld, in dem man sich da bewirbt und es ist notwendig, es ist absolut notwendig, um unsere Demokratie zu erhalten und ja auch am Puls der Zeit zu sein und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mitbestimmen zu können, wo es lang geht, richtig?
Und es macht auch Bock, ehrlich gesagt.
So.
Ist auch einer der schönsten Jobs der Welt.
Ich finde, mehr muss man jetzt nicht sagen, oder? Das war der Ruhr-Podcast. Heute Folge 145.
65, glaube ich. Mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpichler und ich habe mich unterhalten mit
Sascha de Vigne. Vielen Dank.
Ich danke dir und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Ruhr Podcast.